möchte vorab, kannst du anmachen, Achim, eine Anmerkung noch zum letzten Lied machen. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen, wo der Albert Frey aufgetreten ist und da hat er dieses Lied modifiziert und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Nicht trotzdem, sondern deshalb, weil er mich kennt, liebt er uns. Das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken, dass wir uns so, dass er uns nicht liebt, obwohl wir so schwierig sind, sondern er liebt uns, weil er uns kennt. Das ist das Entscheidende. Und darum soll es ja auch heute gehen. Ich war beim letzten Mal hier und habe über Psalm 36 gesprochen. Da habe ich gedacht, dann drehen wir die Zahlen mal um und machen jetzt Psalm 63 draus. Und wir wollen uns Gedanken über das machen, was im Leben zählt. Ich habe in einem alten Kalenderblatt folgenden Text gefunden. Einer ist kerngesund. Noch nie hat er richtige Schmerzen gehabt. Er weiß gar nicht, wie Elend einem zumute sein kann. Gibt es etwas Besseres in der Welt als Gesundheit? Einer ist glücklich verheiratet. Seine Frau hat ihm 4 Kinder geschenkt. Alle lernen gut und machen keine Probleme. Gibt es etwas Besseres in der Welt als Glück? Einer ist hochgeachtet. Die Kollegen im Betrieb suchen seinen Rat. Verschiedene Ehrenämter werden ihm übertragen. Gibt es etwas Besseres in dieser Welt als Ehre? Das sind etwas provokante Fragen, vor allen Dingen für uns. Und das kann man noch ergänzen. Liza Minnelli hat vor vielen Jahren mal ein Lied gesungen, Money makes the world go around. Geld regiert die Welt, würde man auf Deutsch sagen. Und das erlebt man eigentlich in dieser Zeit wie sonst fast nirgends, dass die Mächtigen, die Reichen dieser Welt versuchen, die Geschicke auch der Welt zu bestimmen. In den sozialen Medien geht es vielfach um Jugend und Schönheit. Selbstoptimierung ist gefragt. Man soll sich immer weiter verbessern, vom Aussehen, was weiß ich woher. Um angesagt zu sein, braucht man möglichst viele Likes. Und dagegen steht dann, dass Udo Jürgens vor 50 Jahren gesungen hat, was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für Geld. Es geht um Freundschaft, um Vertrauen und Liebe zwischen Menschen. Und wir wollen uns heute eben mit dieser Frage beschäftigen, was im Leben zählt. Ich möchte da zunächst den Bibeltext lesen. Ach so, ja, wunderbar. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste Juda aufhielt. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Die aber, die mich vernichten wollen, werden selbst in den Tiefen der Erde verschwinden. Durch das Schwert werden sie sterben und zur Beute der Schakale werden. Der König wird sich in Gott freuen und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihn loben, denn die Lügner müssen schweigen. Darfst eins weitermachen? Das Erste, was in diesem Psalm auffällt, ist, dass offensichtlich für David Gott der entscheidende Lebensinhalt ist. Dabei ist die Situation, in der David diesen Psalm schreibt, wie wir in der Überschrift gelesen haben, gar nicht so toll. David war auf der Flucht vor Saul, der seinen gesalbten Nachfolger unbedingt daran hindern wollte, das Königamt zu übernehmen. Er war in die Wüste Juda geflohen. Und deshalb können wir uns erklären, warum er hier von diesem dürren und trockenen Land spricht, in dem es kein Wasser gibt. Da war er wirklich in Not. Und was ist sein erstes Anliegen? Nicht, dass sie endlich eine Oase finden, wo sie sich ausruhen können. Nein, meine Seele dürstet nach dir. Durst nach Gott. Lass uns weitermachen. Warum sucht er Gott, wenn er doch sagt, dass du bist mein Gott? Ist das nicht ein Widerspruch? Zu wissen, Gott ist mein Gott und dennoch ihn zu suchen? Ich glaube, dass das mit der Situation zusammenhängt. Es gibt eine ähnliche Aussage in Psalm 42. Machst du noch mal bitte etwas weiter, Achim? Noch zu eins und noch, da ja. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Ich bin keine Hirschkuh, ich weiß also nicht, wie der zumute ist, wenn sie richtig Durst hat. Aber wenn man Durst hat, dann ist das schon verständlich, dass man sich da etwas sucht. Gerade in diesen heißen Tagen, die wir auch in der nächsten Woche wieder erleben werden, müssen wir darauf achten, genug zu trinken zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das aus meiner Bundeswehrzeit noch kenne oder wo auch immer ich das aufgeschnappt habe. Da gibt es diesen Satz, Durst ist schlimmer als Heimweh. Was Heimweh ist, weiß man zumindest, wenn man jung ist, oder wird auch älter und länger von zu Hause weg. Der Durst ist etwas, was ein ganz entscheidendes, wichtiges ist, dass er gestillt wird, damit ich am Leben bleiben kann. Und beim letzten Mal haben wir dann aus Psalm 36 dann gehört, denn bei dir ist der Quell des Lebens. Auch da wusste David, an wen er sich wenden musste. Hier kommt in der besonderen Situation dann sein Durst nach Gott zum Ausdruck. Und in Psalm 36 hat er dann gesagt, ich weiß, wo die Quelle des Lebens ist, aus der ich leben kann. Und Gott selber weist sein Volk auch immer wieder darauf hin, dass es da wichtig ist, an dieser Quelle zu bleiben. Lass noch mal eins weitermachen. Der Prophet Jeremia muss dem Volk sagen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. In diesem Bild will Gott zum Ausdruck bringen, dass dein Volk damals sich Götzen gesucht hat, die ja nicht helfen können, weil sie von Menschen gemacht sind, aus Stein, Holz oder anderen Werkstoffen hergestellt. Die hängt sich das Volk, weil es das bei seinen Nachbarvölkern gesehen hat, und die Quelle lebendigen Wassers, Gott, haben sie verlassen. Die ganzen Bilder machen deutlich, dass es in dieser Situation nicht um irgendeine erbauliche Stimmung geht, sondern um die Existenz des Menschen. Da, wenn da im Vers 2 von dem dürren, trockenen Land ohne Wasser die Rede ist, dann zeigt das, dass das echt eine bedrohliche Situation ist. Und deshalb ist das David hier also zutiefst ernst, was er hier zum Ausdruck bringt. Und er sucht nicht vergeblich im Heiligtum. Der Tempel stand ja damals noch nicht, David bezieht sich da auf die Stiftshütte, die damals noch in Israel stand, dort wo Gott auf der Bundeslade thronte, auf den Cherubim. Dort hat er seine Herrlichkeit erkannt, obwohl er selber nicht hinein durfte, aber das war für ihn als Bild für Augen. Er geht ins Heiligtum, weil Gott dort zu finden ist. Das ist ein Unterschied zu heute. Wir gehen nicht mehr hier in die Markuskirche, wie in unsere Gemeindehäuser oder in anderen Städten die Leute in andere Kirchen. Gott ist nicht mehr an den Platz gebunden, wie damals im Alten Testament. Er ist überall da zu finden, wo die Seinen sind. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen und wichtig geworden. Gott sucht nicht Gottes Gaben, die er gerne schenkt, sondern er sucht Gott selbst. Es geht nicht darum, dass er was Gutes von Gott empfängt, sondern er möchte eine ganz persönliche, wichtige Beziehung zu Gott haben. Und dann kommt der nächste entscheidende Satz, der mich immer schon, mach so eins weiter, Achim, geprägt hat: Deine Gnade ist besser als Leben. Komisch. Ist nicht das Leben das Wichtigste, was wir haben, auch das Leben mit Gott? David sagt, deine Gnade ist besser als Leben. Wenn ich mit dir im Reinen bin, dann ist es völlig egal, wie es um mich herum aussieht, wie es mir geht, in welcher Situation ich bin. Dann, wenn ich unter deiner Gnade lebe, dann bin ich gut dran. habe da noch ein paar Bibelverse stehen zum Alten Testament, die etwas zur Bedeutung des Lebens sagen. Psalm 49 heißt es, zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Das heißt, man kann das Leben überhaupt nicht bezahlen mit irgendwelchen materiellen Gütern, die wir haben. Oder Herr Jesus sagt dann in Matthäus 16, was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Wir können uns nicht das Leben erkaufen, mit nichts, mit keinem Geld dieser Welt, mit keiner Macht, mit keiner Ehre, mit keiner Anerkennung. Wir können für unser Leben nichts geben. Das Einzige, was für unser Leben wichtig ist, dass wir in der Gnade Gottes stehen. Normalerweise ist das Lebensziel der Menschen im Alten Testament auf das Diesseits ausgerichtet. Von daher sind die irdischen Güter für sie wichtig. Wenn eine Familie Kindersegen hat, ist das ein Beweis dafür, dass Gott sie segnet. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Hiob, der im Anfang seine ganze Familie, seinen ganzen Besitz verliert, an Gott festhält und dann am Schluss in Kapitel 42 sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und dann segnet Gott ihn, er bekommt die gleiche Kinderanzahl wieder geschenkt, sein Besitz ist wieder da. Das ist für ihn die praktische Erfahrung, dass Gott auf seiner Seite ist. Oder im Psalm 127 heißt es, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und im Psalm 128, dass der mit Gott unterwegs ist, die Kinder, die Söhne, um den Tisch herumstehen, seinen Tisch zu Hause herumstehen hat und das als Segen Gottes erfährt. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es wirklich um die Gnade als lebendige persönliche Gemeinschaft mit Gott. Da haben wir ja die Verse da schon stehen. Im Psalm 36, über den wir ja gesprochen haben. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom der Wonnen tränkst du sie. Das kommt gleich ja nochmal. Das mit dem Fett seines Hauses ist für uns etwas ungewohnte Ausdrucksweise. Keiner von uns ist besonders scharf darauf, Fett zu essen. Wir sind ja gesundheitsbewusst und alle diese Dinge. Aber das hat vom Alten Testament her einen ganz besonderen Zusammenhang. Das Fett war der Anteil am Opfer, der Gott gehörte, der verbrannt wurde und als Wohlgeruch zu ihm aufstieg. Und daran gibt jetzt im Bild gesprochen Gott den Menschen Anteil, wenn er sich ihnen in seiner Gnade zuwendet. Und das macht das deutlich, warum es um Fett und Mark und all diese Dinge dann in manchen anderen Ausdrücken geht. Und Asaf schreibt im Psalm 73, wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Auch da, nicht wie in der Einleitung erwähnt, was man alles an schönen Dingen haben kann, von Gesundheit, Glück, Anerkennung und all diese Dinge, das ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, diese Beziehung zu Gott zu haben. Und damit wir uns da nicht vertun, das ist den Gläubigen im Alten Testament nicht einfach so in den Schoß gefallen. Zwei Verse vor diesem Satz, wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich nichts gefallen auf der Erde, sagt Asaf, dennoch bleibe ich stets an dir. Er hatte sich Gedanken gemacht um die vielen Menschen, die sich nicht nach Gott fragen, denen es gut geht und ihm selber, er selber erfährt Widerstand und schwierige Situationen und fragt sich, wo ist denn da die Gerechtigkeit? Und dann sagt er, als ich dann Gott im Tempel begegnete, da wurde es mir klar, dennoch bleibe ich stets an dir und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Das ist also eine Erkenntnis, die den Gläubigen auch im Alten Testament schon wichtig war. Ich habe mich gefragt, können wir das überhaupt nachvollziehen, dass Gottes Gnade mehr ist als Leben? Wir haben nämlich, denke ich mal, alle Erfahrungen damit gemacht, dass liebe Menschen von uns gegangen sind. Regina hat es mir am Anfang erzählt, dass sie das mit ihrer Mutter neulich noch erlebt hat. Wir kennen da sicher alle eigene Beispiele aus unserem Umfeld. Bei mir war es zuletzt eine Schwester, bei Dorothee war es auch noch eine Schwester, ein Schwager, der gestorben ist. Da sind wir immer dran. Das ist die Katastrophe in unserem Leben, wenn das Leben zu Ende geht. Und hier dieser Aspekt, Gottes Gnade ist mehr. Wie kommt das? Was für eine Sicht ist dahinter? Mir ist dann eingefallen, dass Johann Wolfgang von Goethe damals schon formuliert hat, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes, aber ist die Schuld. Hier kommen wir, glaube ich, in die richtige Richtung. Normales, natürliches, menschliches Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es von Gott getrennt ist. Und wenn es von Gott getrennt bleibt, endet es am Ende des Lebens in der Finsternis. Und hier ist die Erkenntnis der Gläubigen im Alten Testament, deshalb ist Gottes Gnade so wichtig. Nur sie kann uns das Leben schenken, das die Verbindung mit Gott zum Ausdruck bringt. Die wussten alle noch nichts oder höchstens bruchstückhaft davon, dass Gott einmal selbst dafür sorgen wird, dass das größte aller Übel, unsere Schuld, weggetan werden kann. Er hat Jesus geschickt, der hat unsere Schuld getragen. Wir haben das vorhin in den Liedern auch schon zum Ausdruck gebracht, wie wichtig das ist und welche Folgerungen das für uns hat. Ich möchte eine Anfrage an uns stellen. Ihr werdet, weil ihr keinen brüdergemeinlichen Hintergrund habt, den Namen Karl Brockhaus vielleicht nicht kennen. Karl Brockhaus ist einer der Gründerväter der Brüdergemeinde in Deutschland gewesen. Er hat damals im 19. Jahrhundert gelebt, war von Hause aus Lehrer und hat dann ein Buch geschrieben, Alles in Christo. Ich möchte uns daraus mal ein paar Sätze zitieren. Die Sprache ist 19. Jahrhundert, aber ich hoffe, da ihr nicht ganz jung mehr seid, dass ihr da noch mit umgehen könnt. Junge Leute hätten da vermutlich ein paar größere Schwierigkeiten noch. Er schreibt, und gewiss sind stets die Stunden unseres Lebens die nützlichsten und gesegnetsten, die wir, geleitet durch den Heiligen Geist, der Betrachtung seiner Person und seiner Fülle widmen. Wir finden in ihm immer neue Lieblichkeiten, immer neue Züge von Gnade und Herrlichkeit. Und je mehr wir davon erkennen, desto gewisser werden auch unsere Herzen, desto fester wird unser Friede, desto reiner und tiefer unsere Freude sein. Und was mehr als alles ist, es wächst unser Verlangen, ihn zu erkennen, ihm zu leben und seinen Namen zu verherrlichen. Nichts aber finde und besitze ich außer ihm. Er ist der Mittelpunkt von allem, was wir glauben und was wir zu erwarten haben. All die unerforschlichen Reichtümer, alle die unermesslichen Segnungen besitzen wir nur in ihm, durch ihn und mit ihm. Deshalb kann auch nur er der höchste und köstlichste Gegenstand aller unserer Gedanken, aller unserer Wünsche, unserer Wartung und der wahre Ruheort unserer Herzen sein. Als ich diesen Text nochmal wieder gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich mir persönlich, mein Herr Jesus Christus, mein Gott und Vater? Welche Rolle nehmen Sie konkret im Alltag meines Lebens ein? Ist das etwas, worauf ich mich freue, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin? Oder ist das etwas, was mich wirklich erfüllt? Darf's eins weitermachen? David geht dann einen Schritt weiter und sagt, Dank gegen Gott ist die Antwort meines Lebens. Gottes Erfahrung macht dankbar. Kennen wir das noch in unserem Leben? Ich möchte da auch noch mal ein paar Bibelstellen zitieren, das weitermachen. In unserem Psalm hieß es ja, im Anschluss daran, dass Gottes Gnade besser ist als Leben, dass meine Lippen dich rühmen werden. Also David sagt, er redet da mit Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Auch das ist wieder eine beständige Anfrage. Wo bekennen wir dankbaren Herzens seinen Namen? Und im Psalm 50 heißt es schon, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank gegen Gott ist ein Weg, um das Heil Gottes zu erlangen. Und das ist eine immer neue Frage, die sich uns stellt. Und der Grund des Dankes, darfst du noch eins weitermachen? Der Grund des Dankes unserer Lebensfreude ist die Verherrlichung, die Anbetung Gottes. Wir haben das am Anfang gesungen, dir gehört all mein Lob. Und auch das erste Lied, dass wir Gott für alle Dinge, auch für die schwierigen Dinge, loben wollen. Und dann haben wir uns getraut zu singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, dir allein gehört mein Lob. Wenn man Situationen in seinem Leben erfahren hat, wo man das erlebt hat, dass Gott einem auch Dinge wegnehmen kann und dann dennoch da dran bleibt und ihn weiter loben kann, dann ist man im Glauben einen Schritt weiter. Nicht allen Menschen gelingt das. Viele machen Gott Vorwürfe, wenn irgendwas Schlechtes, Schlimmes im Leben passiert, was auch immer es im Einzelnen sein mag. Hier in unserem Psalm heißt es, so werde ich dich preisen während meines Lebens. Und der bekannte Vers aus Nehemia 8 sagt ja auch etwas in diese Richtung. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und auch Nehemia hatte ja da in der Situation, als er die Mauer in Jerusalem wieder aufbauen sollte, durchaus mit Feinden zu kämpfen, die ihm ans Leben leben wollten, weil das ja denen viel lieber war, wenn Jerusalem ungeschützt dastand. Und dann, sagt der Psalmbeter im Psalm 92 noch, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Da wird deutlich, was hier in unserem Psalm David am Anfang gesagt hat, die Dürre, die man erleben kann im Leben, und das gilt auch für Christen, dass sie dürre Zeiten erleben, wo der Glaube ins Wanken gerät, wo die Fragen an Gott überhand nehmen und die Zuversicht nicht mehr da ist. Hier wird also gesagt, dass die Dürre der Lebensfreude weicht. Wir hatten schon davon gesprochen, von den köstlichen Speisen, mit denen Gott uns versorgt. Die Elberfelder-Übersetzung sagt da, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Aus der Dürre heraus zum Lob Gottes. Heute haben wir andere Bilder, um das zum Ausdruck zu bringen, nicht mehr das mit Mark und Fett des Opfers, aber auch da gibt es Bilder, die uns zeigen, dass wir aus der Fülle Gottes heraus leben dürfen. Gott ist in seiner ganzen Beziehung zu uns nie knauserig. Er gibt immer gerne aus seiner Fülle. Und unser Pech ist es dann an manchen Stellen, wie es früher in einem alten Kanon hieß, dass wir, Gott, der da groß ist, gibt so gerne große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Und Gott beschäftigt David zu jeder Zeit. Er sagt, wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich weiß nicht, wer von euch schlaflose Nächte kennt, in denen sorgenvolle Gedanken den Kopf zermartern und dann daran hindern, Schlaf zu finden. David sagt, ich denke nicht an die Sorgen, an meine Feinde, an was weiß ich alles. Ich denke an Gott und erfahre dann seinen Frieden und vielleicht auch in der Situation, in der wir dann sind, den Schlaf, den wir nötig haben. Machst du noch eins weiter, bitte? Noch, ja. Da heißt es schon im Psalm 46, das hat ja Martin Luther zu seinem Reformationslied verwendet, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden, darum fürchten wir uns nicht. Das ist kein frommer Wunsch, sondern eine erfahrbare Tatsache. Gott bietet uns seinen Schutz. Da steht es dann hier davon, im Schatten deiner Flügel. Das ist vielleicht nicht so ein ganz einfaches Bild. Wir kennen das. Hühner und Enten und ähnliche Vögel verstecken ihre Küken unter ihren Flügeln, wenn da irgendwie Gefahr droht, ein Habicht durch die Luft fliegt oder sonst etwas ist. Das ist eine schöne Zusage, nur wer lässt sich gerne in diese hilflose, mit dieser hilflosen Kreatur Küken vergleichen, dass ich selbst nicht helfen kann. Dafür sind wir doch eigentlich zu selbstständig und möchten Dinge selbst erledigen. Wir dürfen uns vertrauensvoll in den Schutz seiner Flügel bringen und da Schutz und Hilfe erfahren. Und dann sagt David, meine Seele hängt an dir. Auch das ist nichts, was David kann, was er selber macht. Das gelingt ihm nur, weil Gott ihn an seiner rechten Hand gefasst hat. Etwas, was wir auch noch, machst du bitte eins weiter, in den verschiedenen Bibelstellen erfahren, dass Gott uns mit seiner rechten Hand hält. Psalm 73, Asaf. Doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Oder in Jesaja. Ja, ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und etwas später sagt er dann, bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Das betrifft die meisten von uns, sofern sie noch Haare haben. Die sind mittlerweile grau geworden. Und auch in dieser Situation, im Alter, wenn es da wirklich schlechter wird, wenn es nicht mehr viel geht, wenn vielleicht der Verstand sich verabschiedet und Demenz nach uns greift, auch in dieser Situation gibt Gott uns die Zusage, er trägt uns, er bringt uns ans Ziel. Und der bekannte Psalm 139 macht es dann noch einmal ganz klar. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Wir sind an Gottes Hand, weil wir zu ihm gehören. Dabei bedeutet Hilfe durch Gott nicht zwangsläufig, dass sich die äußere Situation verbessert. Es ist nicht so, dass nur, es wäre dann so, dass Christen nie in Schwierigkeiten wären oder so. Das ist es nicht, was Gott uns verspricht. Aber die Hilfe bedeutet, dass die Festigung unserer Beziehung, unserer Verbindung zu Gott eintritt. Dass wir erfahren dürfen, dass seine rechte Hand stark ist und dass nichts und niemand uns von ihm trennen kann. Lass noch mal eins weitermachen. Das bringt der Apostel Paulus deutlich zum Ausdruck. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist etwas, was dem Verstand zunächst, ja, kann man verstehen, aber ob das die Empfindungen unserer Erfahrungen immer so, sofort trifft, das kann durchaus schwierig werden, da kann man durchaus Fragen haben, aber das ändert nichts daran, dass Gott uns diese unverbrüchliche Zusage gibt, weil Jesus uns erlöst hat, weil er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, hält er uns an der rechten Hand und er bringt uns ans Ziel unseres Lebens. Entweder wenn wir zu ihm heimgehen oder wenn er wiederkommt und wir seine Gegenwart wirklich erleben dürfen. Es gibt es wie in vielen Psalmen hier auch noch etwas eine Schwierigkeit. Am Schluss heißt es, die aber, die mich vernichten wollen, werden selbst in der Tiefe der Erde verschwinden, durch das Schwert werden sie sterben und zur Beute der Schakale werden. Das ist für den Gläubigen im Alten Testament völlig normal, dass er sagt, so wird Gott mit meinen Feinden umgehen. Ob wir das im Einzelfall so auch sagen können oder erbitten können oder so, möchte ich offen halten. Unser Herr hat uns auch etwas von Feindesliebe weitergegeben. So sollten wir denen eigentlich nicht ihren Untergang wünschen, sondern vielleicht eher, dass sie auch noch zu Gott finden. Aber das macht uns unser Psalm aber auch deutlich. David freut sich ja nicht darüber, dass Gott das Schicksal seiner Feinde mit dem Tod bestraft, sondern er freut sich über Gott selbst. Der König wird sich in Gott freuen und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihn loben. möchte mit ein paar Fragen meine Gedanken abschließen. Wir wollen uns auf uns besinnen. Wir haben ja immer gerne die Frage, was bringt mir das? Oder was bringt mir das? Ich möchte folgende Fragen stellen. Habe ich diese tiefe, lebendige Beziehung zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus, zu meinem Gott und Vater, dass ich all das, was David hier sagt, unterschreiben kann? Oder vielleicht noch eine Etage vorher gefragt, habe ich überhaupt schon eine Gottesbeziehung? Ist Gott mein Vater, weil Jesus Christus mit seinem Opfer mein persönlicher Heiland und Herr geworden ist? Und dann die Frage, die kritisch für uns ist, wie ich mir manchmal selber ja auch noch stelle. Woran scheitert es, wenn ich diese Beziehung nicht oder nicht mehr habe? Wo muss ich ansetzen? Wo muss ich Buße tun, mich wieder ihm zuwenden? Und dann als Ergebnis unserer Verbindung, wie will ich in Zukunft in meinem Leben meine Verbindung mit Gott zum Ausdruck bringen? Wer soll davon etwas merken? Oder anders gefragt, wo bleibt der Jubel über Gott in meinem Leben? Und wie bestimmt mein Leben in und aus der Gnade Gottes meine Mitarbeit, mein Verhältnis zur Gemeinde, in die Gott mich gestellt hat? Ich wünsche mir und euch, dass ich und ihr mehr und mehr zum Umsetzen der Erkenntnis kommt, deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. Amen. Ich habe euch ja mit vielen Bibelstellen herausgefordert. Damit ihr das nochmal in Ruhe nachverfolgen könnt, habe ich ein Blatt mitgebracht, wo alles draufsteht. Und dann kann man das nochmal sich selber in Ruhe überlegen.